Gott ist wunderbar. Adam und Eva wurden als Mann und Frau zum Ebenbild Gottes geschaffen. Egal, ob jemand jung, alt, farbig, makellos, verkrüppelt, attraktiv, unattraktiv ist, jeder und jede ist geschaffen zum Ebenbild Gottes. Adam und Eva waren in ihrer ursprünglichen Vollkommenheit der Ausdruck göttlicher Gedanken. Die Ebenbildlichkeit bezieht sich dabei nicht auf das Körperliche allein, sondern vielmehr darauf, dass wir zu moralisch verantwortlichen Wesen geschaffen wurden. Und damit wird auch klar, dass es nicht das Äußere, Augen, Nase, Mund, Ohren sind, die uns zu Gottes Ebenbild machen. Denn selbst ein bis zur Unkenntlichkeit entstelltes Unfallopfer ist ein Ebenbild Gottes. Die Ebenbildlichkeit besteht nicht darin, dass wir etwas Besonderes können oder dass wir etwas Besonderes sind. Jedes ärmste und schwächste Menschenkind, jedes Genie in der Kunst, jeder Athlet des Sports, Begabte im geistigen, geistlichen Sinn, sind geschaffen zum Ebenbild Gottes. Der Mensch ist geschaffen zum Ebenbild Gottes, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Nur dann kann er sich richtig entfalten. Und diese Gemeinschaft, die wurde zerstört und damit auch ein Teil der Voraussetzung zu dieser Ebenbildlichkeit. Denn Gott hat uns zu seinem Ebenbild geschaffen, indem wir voller Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Barmherzigkeit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Wahrheit und Gerechtigkeit sein sollen. Gott hat uns zu seinem Ebenbild geschaffen, indem wir seinen Charakter besitzen und seinen Charakter widerspiegeln. Gott hat uns einen Verstand gegeben, damit wir uns und unser Denken für positive Dinge einsetzen können. Wir sind zum Ebenbild geschaffen worden, damit wir etwas gestalten, prägen, verändern, schützen können. Es geht nicht um Untätigkeit, sondern um fruchtbare, ordnende Arbeit, die uns auszeichnen soll. Gott schuf uns zum Ebenbild als Mann und Frau und beide ergänzten sich, sie liebten einander. Sie lebten vor Gott in Offenheit und in einem natürlichen Vertrauen. Sie mussten weder sich noch irgendetwas an sich verstecken. Sie konnten sich voreinander zeigen, wie sie waren, ohne Furcht, bekleidet mit dem Lichtkleid. Gott schuf sie zu seinem Ebenbild mit einem freien Willen, mit moralischem Urteilsvermögen und einer Entscheidungsfähigkeit. Diese Ebenbildlichkeit wurde zerstört durch die Sünde. Aus dem Ebenbild Gottes wurde mit dem Sündenfall das Abbild des Tieres. Das Abbild des Tieres, Satan, ist von völlig anderen Wesensmerkmalen. Verschiedene Texte in der Bibel beschreiben die Wesensmerkmale des Abbildes des Tieres. Einige Begriffe daraus: Begierde, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Habsucht, Saufen, Fressen, ungezügelte Esslust, Götzendienst, Verehrung, Bewunderung von Stars, Zauberei und Magie, Neid, Konkurrenz, Feindschaft, Misstrauen, Eifersucht und Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, falsches Zeugnis reden, indem über andere etwas gesagt wird, behauptet wird, was wir gar nicht mit Sicherheit wissen. Konkurrenz, eine neue, bessere Position zu erreichen. Unzufriedenheit mit dem, was Gott für mich vorgesehen hat, wo er mich hingestellt hat. Das Abbild des Tieres sind Menschen, die viel von sich halten, geldgierig, prahlerisch, hochmütig sind, Lästerer, den Eltern, ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich. Was bin ich? Was für ein Bild gebe ich ab? Ist es so ein gemischtes Bild, teils, teils? So ein bisschen eben Bild Gottes und manchmal an manchen Stellen vielleicht auch das Abbild des Tieres? Diese Frage kann und sollte sich jeder nur selbst beantworten. Die Klarheit darüber ist aber die Voraussetzung zur ewigen Gemeinschaft mit Gott oder zum ewigen Ausschluss aus dieser Gemeinschaft. Denn im jetzt stattfindenden Gericht wird jeder genau so gesehen, wie er ist. Entweder als Gottes Ebenbild oder gezeichnet von Abgötterei, Selbstsucht und Begehrlichkeiten. Und der erste Schritt, der immer wieder vollzogen werden sollte, ist schlichtweg die Selbstprüfung. Denn als Geschöpfe Gottes sind wir mit dieser Fähigkeit der, wie man heute sagt, Selbstreflexion geschaffen worden. Selbstreflexion, die kritische Auseinandersetzung, das Nachdenken über uns selbst. Der erste Schritt zur Versöhnung mit Gott ist die Überzeugung von der Sünde. Die Sünde besteht in der Übertretung des Gesetzes. Und durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. 1. Johannes 3, Vers 4. Und um seine Schuld zu erkennen, muss sich der Sünder nach Gottes großem Maßstab der Gerechtigkeit prüfen. Das Gesetz ist ein Spiegel. Ein Spiegel, der die Vollkommenheit eines gerechten Charakters zeigt oder aber dem Menschen befähigt, seine Fehler einzusehen. Der Blick in den Spiegel des Gesetzes, des Wortes Gottes und des kritischen Abgleichs mit unserem Verhalten und Motiven ist notwendig, um zu erkennen, ob wir das Ebenbild Gottes oder das Abbild des Tieres widerspiegeln. Ein gemischtes Bild wieder zu spiegeln rettet nicht, sondern zeigt, dass wir beides lieben. Das Gesetz, der Blick in den Spiegel, offenbart dem Menschen zwar seine Sünde, aber es sieht keinen Heilsweg vor. Wie kann aus dem Abbild des Tieres wieder das Ebenbild Gottes werden? Das Bild, das an der Wand hängt und herunterfällt und zerbricht, hat nicht die Fähigkeit, sich selbst wieder zu reparieren und an die Stelle aufzuhängen, wo es gehangen hat. Das ist so schlicht und einfach, wie es die Wahrheit Gottes Weges ausdrückt. Wir können die Ebenbildlichkeit Gottes nicht selbst in uns wiederherstellen. Nur der, der uns geschaffen hat, kann diese Ebenbildlichkeit wiederherstellen. Gelobt sei Gott, Johannes 3, Vers 16, dass er es tut. Er müsste es nicht tun. Er hat die Möglichkeit, Ebenbilder in allen Formen jederzeit wieder zu schaffen, aber er tut es nicht. Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn also liebt Gott jeden Menschen, dich und mich. Wir haben eine zweite Chance, zum Ebenbild Gottes wiederhergestellt zu werden. Durch seinen Tod am Kreuz hat er alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass das Ebenbild Gottes in dir, in mir, in uns wiederhergestellt werden kann. Er ist auferstanden, gen Himmel gefahren und ist dort zu unserem Mittler, unserem Fürsprecher eingesetzt worden. Und von dort aus hält er die himmlischen Gaben bereit und ist bereit, sie uns zu schenken, wenn wir uns aus freiem Willen heraus dazu entscheiden. Wenn wir uns dazu entscheiden, nicht mehr an den Dingen hängen zu wollen, die gegen seinen Willen, gegen seine Gebote sind. Denn nur aus seinen Mitteln, aus der Kraftquelle des himmlischen Heiligtums heraus, kommt die Kraft für ein neues Leben. Die Kraft dazu, ein Leben nach dem Ebenbild Gottes zu führen. Eine Neuschöpfung, die erforderlich ist, wie es König David schon wusste und in seinem Bußpsalm ausgedrückt hat: Herr, schaffe in mir ein neues Herz. Ellen White sagt hierzu: Der Heilige Geist offenbart den Menschen den Wert der köstlichen Perle. Die Zeit, da er mit Kraft wirkt, ist gerade die Zeit, da die himmlische Gabe in einem besonderen Sinne gesucht und gefunden wird. Nach Christi Himmelfahrt wurde durch die Ausgießung des Heiligen Geistes die Einsetzung in sein Mittleramt gekennzeichnet. Am Tage der Pfingsten wurde der Geist gegeben. Die Zeugen Christi verkündigten die Kraft des auferstandenen Heilandes. Das Licht vom Himmel durchdrang die verfinsterten Gemüter derer, die durch die Feinde Christi getäuscht worden waren. Jetzt sahen sie ihn, erhöht zu einem Fürsten und Heiland, zu geben Israel Buße und Vergebung der Sünden. Sie sahen ihn umgeben von der Herrlichkeit des Himmels mit unermesslichen Schätzen in seinen Händen, um sie denen zu verleihen, die sich nicht länger gegen ihn auflehnen wollten. Entscheiden wir uns Tag für Tag, in die uneingeschränkte Nachfolge Jesu einzutreten? Schauen wir täglich auf zu Christus? Wenn wir die Vollkommenheit des Wesens Christi erkennen, wird in uns das Verlangen aufsteigen, gänzlich erneuert und in das Ebenbild seiner Reinheit verändert zu werden. Psalm 62, Vers 6, sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung, er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz. Durch die Verdienste und das beständige Wirken Jesu können wir wieder mit unserem Schöpfer in Verbindung und Übereinstimmung gebracht werden. Empfangen wir neues Leben. Empfangen wir neues Leben von oben, von Gott. Diese Empfängnis kennzeichnet die Wiedergeburt, ohne die niemand in das Reich Gottes gelangen kann. Entscheiden wir uns heute, in den Spiegel schauen zu wollen, das Bedürfnis der Wiederherstellung zu erkennen, den Glauben haben zu wollen, dass die Zeit der Gnade nicht vorüber ist, dass Jesus Christus sein Blut für jeden Makel, gegeben hat. Bedingungslos einen neuen Weg einschlagen zu wollen. Das, was uns trennt, von Gott loszulassen. Zu beten und um die himmlischen Gaben zu flehen. Die Gabe des Heiligen Geistes. Und dafür den Glauben zu haben, dass eine Neuschöpfung, eine Veränderung des Herzens möglich ist. Dass wir eine Befreiung erfahren können. Denn er hat verheißen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen und das geknickte Rohr nicht zerbrechen. So besteht die Hoffnung für uns der Befreiung von der Bindung an das Abbild des Tieres, von der wir uns nicht selbst befreien können. Es heißt, heute, wenn wir seine Stimme hören, so verstockt eure Herzen nicht. Yom Kippur. Wir leben in der Zeit des großen Versöhnungstages, der Zeit des Gerichtes Gottes. Alle Zeichen um uns herum machen das deutlich, aber es ist nicht vorrangig daran gelegen, dass wir uns mit den Zeichen um uns herum beschäftigen, denn diese sind eindeutig, sondern dass wir das tun, was Gott dem Volk Israel zur Vorbereitung auf den Versöhnungstag aufgetragen hat. Selbstprüfung und Reinigung. Klagelieder, Kapitel 3, die Verse 40 und 41. Lasst uns erforschen und prüfen unseren Wandel und uns zum Herrn bekehren. Lasst uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel. Und Vers 31 bis 33, denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Amen.